Breitband Topic.
Am Morgen des 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem tobt dort der Krieg. Wir hier in Deutschland sitzen in relativer Sicherheit und verfolgen den Krieg über Medien von klassischen Absendern, aber eben natürlich auch über die sozialen Plattformen.
Ja, und eine besondere Rolle spielt in diesem Konflikt eine Medienplattform, die bei größeren Konflikten bis jetzt noch nicht so im Mittelpunkt stand, weil sie relativ neu ist. TikTok, doch die App, die im Kern einen endlosen Stream von bis zu 3 Minuten langen Videos liefert, die ist eine wichtige und auch umstrittene Kommunikationsplattform geworden.
Nicht nur die Plattform selbst, auch ihre Ästhetik prägt das, was in den sozialen Medien stattfindet. So fasst es zumindest der Science-Fiction-Autor Bruce Sterling auf Twitter zusammen, wenn er schreibt, vor 8 Jahren waren die Kämpfe in der Ukraine in Social Media vor allem als Memes, politische Cartoons und angeberisch posierte Fotos sichtbar. Heutzutage sind es meistens 3- bis 4-sekündige TikTok artige Videoschnipsel.
Ja, und diese Videoschnipsel, die kommen zum Beispiel so daher wie dieses Video des Journalisten Matthew Cassell von Vice World News am Tag 2 der russischen Invasion veröffentlicht. Da läuft er durch die Innenstadt von Kiew und beschreibt die Lage so.
There are almost no civilians in the street. There are ambulances rushing back and forth and you can see military driving by, people in fatigues.
Wir wollen uns jetzt ausführlicher darüber unterhalten, und zwar mit Markus Bösch, Researcher an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg und Berater mit Schwerpunkt TikTok. Er verfasst auch den Newsletter Understanding TikTok und beobachtet die Plattform schon seit längerem. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Ja, welches Bild vom Russland-Ukraine-Krieg vermittelt denn TikTok? Also was ist da derzeit zu sehen und wie weit reicht dieses Spektrum der Videos, die man da zu sehen bekommt?
Das Bild ist zunächst mal sehr, sehr individuell, denn die Plattform ist ja, wie Sie gesagt haben, algorithmusgetrieben. Das heißt, die For You-Page bei den NutzerInnen sieht jeweils unterschiedlich aus. Ich habe die letzten Tage jetzt sehr viel zum Thema Ukraine mir angeguckt und das Spektrum reicht von Soldaten auf Panzern bis hin zu Menschen, die sich in den U-Bahn-Schächten verschanzt haben. Und dazwischen zerstörte Gebäude, weinende Mütter, aber bei mir auch immer wieder und leicht irritierend Werbung der Bundeswehr.
Apropos Bundeswehr und Panzer, ein wichtiges Hashtag schon vor Beginn des Krieges war ja Tanktok. Was verbirgt sich denn dahinter?
Tanktok wurde genutzt, um ein Phänomen zu beschreiben, das vor allem im Vorfeld der Invasion zu beobachten war. Da haben vor allem russische NutzerInnen auf russischem Staatsgebiet ihr Telefon gezückt und haben Truppenbewegungen gefilmt, also endlose Züge mit Panzern drauf etc. Und diese Videos wiederum wurden aufgegriffen von sogenannten OSINT-ExpertInnen, also Open Source Intelligence Menschen, die dann wiederum abgeglichen haben mit Satellitendaten und die so die gesamten Truppenbewegungen quasi schon mal transparent machen konnten.
Das ist also ein ganz schön großes Spektrum an Akteuren, die da mitmischen und publizieren. Haben Sie so eine Übersicht darüber, wer das alles so ist?
Letztlich sind im Konfliktgebiet selbst ja alle Menschen mit einem Smartphone ausgestattet und das nutzen sie, um diese außergewöhnliche Situation zu dokumentieren. Und sehr, sehr viele von diesen Videos landen dementsprechend auch auf der populären Plattform TikTok. Und das ist wirklich die gesamte Bandbreite von kämpfenden Menschen bis hin zu Menschen in der Ukraine, in kleinen Dörfern, in großen Städten, die dokumentieren ihren Alltag derzeit auf der Plattform.
Auf Twitter wurde ja mit Beginn des Krieges sofort gewarnt, glaubt nicht alles, guckt immer, was die Quellen sind. Inwiefern spielt sowas auch bei TikTok eine Rolle? Wird das auch als Möglichkeit für Desinformation genutzt?
Absolut, wobei man sagen muss, dass das ganze Feld Desinformation auf der Plattform noch nicht wirklich untersucht ist. Da gibt es jetzt erste Versuche und ich möchte es auch in meiner aktuellen Dissertation komplett erfassen. Was wir auf der Plattform aber sehen, ist absonderlich viel Missinformation. Also wir sehen hier zum Teil Videos, die unterlegt werden mit Sounds von Schüssen, aber dieser Sound gehört quasi gar nicht zum Video. Und diese Videos verbreiten sich und werden von anderen aufgegriffen und nachgemacht. Und deswegen ist es im Moment sehr schwierig herauszufinden, welche Informationen auf der Plattform sind überhaupt verlässlich und welche nicht. Welche sind überhaupt von jetzt und welche Videos sind vielleicht schon deutlich älter. Ich sehe nämlich auf dem Feed erstmal nicht die Zeitmarke. Das heißt, ich muss immer erst nochmal nachgucken, um herauszufinden, ist das überhaupt ein aktuelles Video oder ist das gegebenenfalls schon ein Jahr alt.
Also man muss sich schon ein bisschen bemühen, um herauszufinden, was für eine Quelle man da vor sich hat, ja?
Das ist richtig und das ist natürlich gerade auf der Plattform bei einer eher jungen Zielgruppe auch eine Gefahr. Wenn die Digitalkompetenz quasi fehlt, dann gibt es hier ganz viele Beispiele auch von Livestreams, wo Leute sagen, oh mein Gott, das passiert jetzt gerade, während diese Livestreams zum Teil überhaupt nicht aus der Ukraine sind.
Kann denn TikTok trotzdem eine gute Quelle für JournalistInnen sein, um sich so ein Bild dann auch von dem Krieg und von der Situation vor Ort zu machen? Also wenn das doch so schwierig ist, zu unterscheiden zwischen echt und fake?
Absolut, denn wir finden hier ganz viele Videos zuerst. Also ich habe jetzt in der eigenen Recherche gesehen, dass ich ganz viel bei Twitter gesehen habe, was aber vorher schon bei TikTok war. Und ich habe auch eine ganze Reihe von vor allem US-amerikanischen TikTok-Accounts von Medienanbietern quasi gesehen, die ihre Themen auf der Plattform finden, dann recherchieren und selber darüber berichtend TikTok-Videos anfertigen.
Es ist ja ein Vorwurf, mit dem die Plattform, seit sie existiert, quasi immer wieder konfrontiert wird. Oder es sind eigentlich zwei. Das eine ist Shadowbanning, also dass Inhalte künstlich in der Reichweite eingeschränkt werden. Und das andere immer sozusagen, der Mutterkonzern von TikTok sitzt in China. Der Staat China hat sich jetzt im konkreten Fall irgendwie mit Russland solidarisiert. Meinen Sie, das spielt hier in der Berichterstattung auch eine Rolle? Oder sozusagen in den Inhalten, die sichtbar sind oder vielleicht eben auch nicht?
Ich finde es zu einfach zu sagen, oh, die Plattform kommt, der Konzern, der die Plattform betreibt, sitzt hauptsächlich in China und deswegen quasi als direkte Folge darauf werden jetzt irgendwelche Inhalte so und so angezeigt. Das ist ein Thema, über das man bedauerlicherweise auch dank der fehlenden Transparenz des Konzerns ByteDance sehr, sehr wenig weiß. Und dementsprechend ist es halt auch super schwierig, da jetzt konkrete Aussagen zuzutreffen.
So ein anderer Vorwurf, der lautet ja, dass TikTok-User über Fake-Livestreams da Geld einsammeln. Was ist denn an diesem Vorwurf dran?
Das ist etwas, was ich in der Tat auch selbst beobachtet habe. Es gibt bei TikTok die Möglichkeit, live zu streamen. Das wird von sehr vielen Nutzerinnen und Nutzern eben gemacht. Und es gibt die Möglichkeit, durch sogenannte Micro-Donations, also so digitale Bilder von beispielsweise einer Rose, kann man Kleinstbeträge spenden. Also 70 Rosen sind dann irgendwie so ein Euro. Und das wird offensichtlich von einer ganzen Reihe von Menschen genutzt, die noch nicht mal selbst in der Ukraine sitzen müssen, die dann halt einen gefakten Livestream anfertigen mit Videos, die sie aus anderen Quellen des Internets haben. Zum Teil kann man sehen, dass die dann geloopt werden. Und dann kann man eben sehen, dass sehr viele Menschen, die auf die Plattform draufkommen, entsetzt sind, direkt ganz oft auf diesen quasi Spende-Button draufdrücken und Solidarität bekunden in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen, aber letztlich einem Betrug aufsitzen.
Sie hatten ja gerade schon erwähnt, dass es sozusagen problematisch ist, dass eben junge Menschen das auch als Informationsquelle benutzen, weil es eben so viel Missinformationen gibt. Andererseits haben Sie gesagt, es gibt auch klassische Medien, die darüber berichten. Aber das überschneidet sich häufig genug nicht. Ne? Also klassische Medien in einer neuen sozialen Plattform und junge Menschen, die eine ganz andere Ästhetik oder Erzählweise vielleicht gewöhnt sind. Glauben Sie, dass das aber zusammenkommen kann? Oder glauben Sie, dass es auf TikTok auch gute Nachrichtenquellen für, ich sage jetzt mal im Klischee, die jungen NutzerInnen gibt?
Auf jeden Fall. Also gefragt sind hier vor allem Medienanbieterinnen und Medienanbieter. Und man kann das im deutschen Sprachraum beispielsweise bei der Tagesschau sehen. Die Tagesschau hat 1 Million Follower auf der Plattform und hat eine riesige Anzahl von Likes, die auf der Plattform noch deutlich wichtiger als Währung sind. Also das Interesse ist da. Eine Pew-Studie in den USA im letzten Jahr hat aufgezeigt, dass offensichtlich ein Drittel der Nutzerinnen und Nutzer ganz klares Interesse an nachrichtlichen Inhalten haben. Gefragt sind also Medienanbieter und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von vor allem US-amerikanischen Fernsehsendern, die jetzt gerade einen sehr, sehr guten Job dabei machen, aus der Region zu berichten. Unter anderem eben der schon gehörte Kollege von Vice World News.
Ja, vielen Dank, Markus Bösch, für das Gespräch und für diese Einschätzung.